Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Guten Morgen, Sophie. Hallo.
Hi, Christoph. Guten Morgen. Ich habe gerade zwei Bücher entdeckt mit einem sehr provokanten Titel, und zwar Generation lebensunfähig und Generation arbeitsunfähig. Christoph, was denkst du jetzt, wenn du das hörst, und fühlst du dich da irgendwie angesprochen?
Nice try. Generation lebensunfähig und arbeitsunfähig, die Babyboomer, das hat ihnen noch niemand vorgeworfen. Man wirft ihnen ja meistens vor, dass sie zu viel arbeiten und dabei die ganze Welt kaputt machen. Also ich glaube nicht, dass die Generation der Babyboomer gemeint ist. Fühlst du dich denn angesprochen als Gen Z?
Nein, ich fühle mich auch nicht angesprochen. Ich glaube, ich zähle auch noch zur Generation davor. Ich glaube, ich habe die Gen Z ganz knapp verpasst. Ich glaube, gemeint sein könnte die Generation danach, also die Generation Alpha müsste das sein. Aber ich glaube, das werden wir herausfinden im Rahmen dieser Folge.
Das werden wir herausfinden. Und jetzt Spaß beiseite. Es geht heute um ein ganz wichtiges Thema, nämlich darum, wie die jüngste Generation, die Generation Alpha nennt man sie, heranwächst. Es hat ein bisschen noch mit der Gen Z zu tun, aber vor allen Dingen mit der Generation Alpha. Und es ist ein wichtiges, nicht nur Erziehungsthema, sondern auch Wirtschaftsthema, weil da wächst eine neue Generation von Konsumentinnen und Konsumenten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern heran. Und wie müssen Unternehmen sich darauf einstellen, auf diese neue Generation, auch wenn sie jetzt noch jung ist? Darum geht es heute.
Genau, es geht also um die Frage, werden unsere Kinder auf die Zukunft vorbereitet oder von uns eher davon abgehalten, selbstständig und leistungsfähig zu werden?
Und wie könnte das passieren? Es könnte sein, dass Kinder und junge Erwachsene weniger selbstständig werden, weil sie überbehütet sind und weil ihnen alle Schwierigkeiten direkt aus dem Weg geräumt werden. Und das hat natürlich ganz viel mit der digitalen Welt zu tun. Darüber sprechen wir gleich.
Starten wir in die Folge.
Genau, auf geht's.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Rüdiger Maas.
Rüdiger Maas ist ein deutscher Autor und Generationenforscher. Er studierte Psychologie sowohl in Deutschland als auch in Japan. Und gemeinsam mit seinem Bruder Hartwig Maas gründet er 2017 das private Institut für Generationenforschung in Augsburg. Das Institut konzentriert sich auf die Wechselwirkung zwischen den in Deutschland lebenden Generationen. Seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 führt das Institut regelmäßig bundesweite Erhebungen durch, um Veränderungen in der Wahrnehmung und im Verhalten verschiedener Generationen im Zusammenhang mit der Krise zu untersuchen. Und was bei diesen Erhebungen rausgekommen ist, dazu hatten wir einige Fragen. Und es soll hier heute nicht um Erziehung gehen, sondern es geht um Wirtschaft, denn die Generation, die dort heranwächst, also die Generation Alpha und die weiteren Generationen, das sind ja die Generationen, die dann in den Unternehmen arbeiten werden. Also die zukünftige Arbeitnehmer- und Konsumentengeneration. Und um die soll es heute gehen und die Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. Und darauf sollten sich die Unternehmen sehr früh einstellen.
Hallo Herr Dr. Maas, schön, dass Sie mit dabei sein können.
Hallo, guten Morgen, Herr Käse, grüß Sie.
Ihr Buch trägt den provokanten Titel Generation lebensunfähig. Was hat Sie dazu bewogen, ein Buch zu schreiben? Und wie sind Sie auf den Begriff lebensunfähig gekommen? Ist es wirklich so schlimm bestellt um die jüngere Generation?
Ja, es sind jetzt gleich mehrere Fragen auf einmal. Also
gut, dann machen wir erstmal eine.
Genau, also wie kam ich auf den Titel? Also ich bin Leiter des Instituts für Generationenforschung und wir untersuchen die verschiedenen Kohorten. Und vor etwa 5 Jahren kamen immer mehr Institutionen auf uns zu und sagen, ja, so ein bisschen das mit der Generation Z haben wir verschlafen. Aber gibt es eine weitere Generation oder wird es nochmal eine Veränderung geben? Naja, man muss dazu sagen, ob es eine neue Generation gibt, kann man so einfach nicht sagen. Das muss man immer wieder untersuchen. Man kann quasi nicht einen 15-Jahres-Schritt in der Automatik eine Generation ausspucken. Das ist sehr populärwissenschaftlich oder auch ja unsinnig an der Stelle. Und so haben wir uns auf die Suche gemacht, zu erforschen, ob es tatsächlich einen Wandel gibt oder eine neue Generation. Und das kann ich natürlich nicht machen, indem ich Kinder befrage. Also man kann sich vorstellen, 8-Jährige oder 12-Jährige haben einen völlig anderen Sprachzugang. Also ganz schwer, die dann auch zu vergleichen. Also haben wir, also ich mit dem Institut für Generationenforschung, das sind Soziologen und Psychologen. Wir haben Pädagogen befragt im Grundschulbereich und im Kindergarten und haben die befragt, was sich denn so in den letzten 10 Jahren verändert hat. Wir haben das so mit der sogenannten Methodentriangulation aufgebaut, das heißt, einen ersten Step einfach ganz free-floating Interviews geführt, so wie so ein qualitatives Interview, einfach gefragt, was hat sich denn verändert, wie sehen Sie denn die Sachen, wie sehen Sie die Interaktion zwischen Kinder und Erwachsene. Und da haben sich ganz, ganz viele Themen immer und immer wieder wiederholt. So, dann sind wir in die Fläche gegangen, sind nach Norddeutschland, Ostdeutschland, Stadt, Land und so weiter. Und dennoch haben sich Themen immer wiederholt. Aus den Ergebnissen heraus, also aus diesen Wiederholungen, haben wir einen quantitativen Fragebogen erstellt. Den haben wir dann an über 1000 Pädagogen gestreut, die dann auch mitgemacht haben und am Ende des Tages über 22.000 Kinder beurteilt haben. Und diese Ergebnisse habe ich dann nochmal vom Pädagogen validieren lassen. Weil ich als Psychologe oder wir Soziologen, wir sehen das so ein Stück anders. Deswegen war es auch ganz wichtig, so nochmal die pädagogische Einordnung. Ja, und die Ergebnisse waren mehr oder weniger so erschreckend, dass ich gesagt habe, das muss ich in irgendeiner Form jetzt an die breite Öffentlichkeit geben. Das darf quasi so nicht nur in der Wissenschaft verstauben, wenn man so will. Und wenn Sie Hilfe schreiben wollen, kommt keiner. Wenn Sie Feuer schreiben, eben schon. Und so war die Idee zu dem Titel lebensunfähig.
Wenn wir gleich nochmal sprechen über die Gründe zu Ihrem oder für Ihr Urteil, lassen Sie uns bitte einmal vorher noch über Methodik sprechen. Wenn Sie Pädagogen befragt haben, die ihrerseits mit Kindern arbeiten, wären die Ergebnisse dann besonders aussagekräftig, wenn man vergleichbare Untersuchungen Frühgeneration hätte?
Also,
können Sie das quasi in einem Querschnitt gegenüberstellen mit ähnlichen Befragungen anderer Generationen?
So eine Methode, so eine Befragung hat es in der Form so nicht gegeben, aber was es gibt, das sind regelmäßige Beurteilungen von Kindern. Die kann man natürlich nehmen und vergleichen. Also es müssen ja die Kinder beurteilt werden. Man kann den Pädagogen schon eine gewisse Objektivität oder Professionalität unterstellen, dass die jetzt Kinder einigermaßen gut einschätzen können. Also das, ich meine, das haben die ja gelernt. Wir gingen jetzt davon aus, dass es tatsächlich so eine Art Experteninterview ist, weil die ja das gelernt haben, quasi die Kinder einzuordnen, einzustellen. So gehen wir aus. Und das kann man natürlich vergleichen. Wir haben das teilweise gemacht mit objektiven Daten und wir haben eine Veränderung gesehen. Ganz wichtig vielleicht noch anzumerken, bei uns durften nur Pädagogen mitmachen, die mindestens 10 Jahre im Betrieb sind. Also die auf jeden Fall diesen Vergleich gewährleisten können. Und wir konnten natürlich feststellen, dass es ein bisschen einen Alterseffekt hat. Also je älter jemand ist, desto strenger bewertet er an bestimmten Punkten. Und wir hatten Auswirkungen auf die Gruppengröße. Also es ist jetzt nicht, dass es linear steigt, sondern man muss sich das vorstellen wie so eine Delle. Das heißt, ab einer gewissen Größe steigt dann auch wieder die Anzahl der Mängel, die erkannt worden sind, wieder an. Und ab einer gewissen Einheit sinkt es wieder. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass dann Pädagogen quasi dann zu zweit oder zu dritt eine Gruppe leiten. Also wenn es dann einfach eine gewisse Schwelle überschritten hat. Und auch das hatte eine Auswirkung auf die, wenn man so will, auf die Bewertung. Es ging uns aber von vornherein nie um eine objektive Beurteilung in Gänze, sondern um subjektive. Und deswegen das große N, also 1000 Menschen, die im subjektiv bewerten, was sich da so verändert. Das war so ein bisschen so der Auslöser.
Eine zweite methodische Frage, bevor wir zu den Ergebnissen kommen. Wie genau ist in den Sozialwissenschaften das Wort Generation definiert? Ich habe mal gelernt, in den Wirtschaftswissenschaften alle 30 Jahre ist eine Generation, also ab dem reproduktionsfähigen Alter. Manche sprechen umgangssprachlich davon, Generation ist noch viel mehr, 60 oder 70 Jahre, die Lebensspanne eines Menschen. Wie definiert man das in der Sozialwissenschaft?
Also da gibt es ganz viele Unterschiede. Wo wir uns verabschieden müssen, ist diese Einteilung Generation XYZ. Also das funktioniert nicht, das geht nicht komplett auf. Wir haben uns jetzt im Institut für Generationenforschung darauf geeinigt, dass wir ganz andere Einheiten machen. Also wir nehmen die analog geprägte Kohorte, die digital geprägte Kohorte, jene, die sehr viele waren, zum Beispiel die Generation der Babyboomer und alle anderen, die sehr jünger, also viel weniger waren, und teilen das eben so auf. Und dadurch ist es eine dynamische Einteilung. Also wir können die nicht statisch an, wie gesagt, 15 Jahren festhalten. Aber es gibt keine genaue Definition gleich vorweg. Es gibt auch kein Konstrukt, das jetzt das im Endeffekt für alle gänglich macht. Es gab einen Versuch von Karl Mannheim, das zu machen, dort eben Einteilungen zu machen mit verschiedenen Kategorien. Aber es gibt jetzt nicht diese eine Einheit, die wir dann weltweit über alle drüber stülpen können, was eben gerade momentan passiert.
Nun zu Ihren Ergebnissen. Sie sagen, die waren erschreckend. Warum?
Weil viele Dinge uns tatsächlich, also für mich waren die neu, weil ich gar nicht in dem Kleinkindbereich da aktiv war. Also zum Beispiel, dass ein Großteil der Kinder krank in die Einrichtung gegeben wird. Also jedes dritte Kind wird krank in die Einrichtung gegeben, jedes fünfte Kind sogar schwer krank mit Zäpfchen. Also trotz Durchfall und Fieber wird es in die Einrichtung gegeben. Dass wir etwa 17% der Kinder haben, die nicht wetteradäquat angezogen sind, also zum Beispiel im Winter dann das Lieblings-T-Shirt von Paw Patrol oder Elsa, einfach aus dem Grund, weil das Kind das möchte und nicht, weil die Eltern das für sinnig finden. Und dass wir einen ganz großen Anteil von Eltern haben, die extrem verunsichert sind und regelmäßig die Pädagogen fragen nach Erziehungstipps und dann wieder quasi vor der Einrichtung warten und wieder sich komplett verunsichern lassen. Also das waren Themen, die uns sehr bewegt haben, aber auch Ja, die Reduktion der Entwicklungspräferenzen, zum Beispiel im Sozialkontakt, in der Sprache sehr stark oder in der Motorik. Also, dass es Kindern immer schwerer fällt, altersadäquat zum Beispiel Konflikte selber zu lösen. Dass es Kinder immer schwerer fällt, sich zu artikulieren, zu verbalisieren, was sie wirklich wollen. Dass Kinder relativ schnell, wenn sie in einen Konflikt kommen, die Pädagogen bitten, den Konflikt zu lösen. Der hat mir das weggenommen, das geht aber nicht. Und das war immer wieder im Vergleich zu dem, wie es vor 10 Jahren waren, und da war es laut Pädagogen eben so, dass Kinder viele der Konflikte selber gelöst haben, die haben sie gar nicht mitbekommen und jetzt sind sie permanent eben stark involviert, dass Kinder aber immer schlechter sprechen können, also immer mehr an Zweiwortsätzen, gib Ball, wenn man sagt, wie heißt das, bitte Ball, aber eben auch noch keinen ganzen Satz, dass man all solche Dinge, die wir dann minutiös aufgedröselt haben und immer wieder im Vergleich gesetzt haben, und das war so, wenn man so möchte, der Auslöser für das Buch.
Woran liegt das? Nach Ihren Erkenntnissen?
Ja, das ist multifaktuell. Also es hat viele Facetten. Es hat erstens, das sind jetzt alles Hypothesen, ne, die man dann wieder belegen müsste. Also es hat damit zu tun, dass wir immer älter werden, wenn wir Kinder kriegen. Im Durchschnitt sind es jetzt 30,3 Jahre. Wir haben festgestellt, dass Eltern immer unsicherer werden in der Erziehung, immer mehr zum Beispiel Google nach Rat fragen. Das hat die Uni Zürich festgestellt, dass etwa 90% der heutigen Eltern alle Unwegsamkeiten ergoogeln. Und etwa 90%, die das machen, gehen davon aus, dass die Google-Treffer gar nicht stimmen müssen. Also wenn man will, eine komplette Verunsicherung. Erziehungsratgeber boomen. Wir haben immer mehr Erwachsene, die keine Kinder haben, die dann noch von der Seite innerhalb der Peer nochmal einen Druck machen. Stellen Sie vor, Sie sind jetzt 40 Jahre jung, Ihr Kind ist jetzt 5 Jahre alt. Und Sie haben einen ganz großen Freundeskreis von Menschen, die keine Kinder haben, die jetzt eben nicht nachvollziehen können, dass sie...
Aber ständig Ratschläge geben.
Ja, oder jetzt sagen, komm, lass uns doch jetzt essen gehen oder lass uns doch jetzt das und das machen. Ja, aber ich habe ja Kinder. Ja, dann nimm die doch mit. Und dann habe ich so Punkte oder Orte, wo die Kinder funktionieren müssen. Also zum Beispiel, ich bin jetzt im Restaurant, keine Ahnung, fein essen, und mein Kind kann mit der Langeweile erstmal nicht umgehen, auch geduldig zu warten. Also setze ich es vor das Tablet, dass es dann eben an solchen Orten, wo sozial erwünscht ist, auch ruhig ist, als Beispiel. Das findet sehr stark statt. Kinder, die Eltern haben immer mehr Druck, das so perfekt zu machen, weil auch viele Eltern WhatsApp-Status und Nachrichten als Beispiel posten, was ja alles Tolles für die mit ihren Kindern machen, was wiederum Druck ausübt auf die eigenen Eltern. Wir hatten auch eine Kindergeburtstagsanalyse gemacht, das war ganz spannend, wo es eigentlich, wenn man so will, objektiv gar nicht um das Kind geht, sondern darum, den Kindergeburtstag der anderen zu toppen. Eine größere Torte, mehr Geschenke, mehr Events sozusagen. Und wir haben es immer gemerkt, dass die Kinder aus den vertieften Spielen herausgerissen wurden, weil jetzt eben der Clown um 15 Uhr kommt und dann müssen jetzt die Kinder den halt lustig finden, per Knopfdruck. Und alle Kinder, die auf den Geburtstag waren, gehen mit Geschenken zurück, und die Kinder, die Geschwister hatten, kriegen auch an dem Tag Geschenke. Das heißt also, keiner wird in irgendeiner Form, darf das Gefühl haben, benachteiligt zu werden. Also da hat sich sehr viel verschoben, aber es ging quasi nie um das Geburtstagskind. Das fand ich ganz spannend. Und da gibt es eben so ganz, ganz viele Themen, die erstmal, wenn man von außen drauf schaut, erstmal sehr stark verwundern, was denn da so ist. Und eben diese enorme Verunsicherung durch Social Media. Also ein Anstieg des Alters, eine große Aversion für vieles. Also man hat sehr, sehr viele Ängste. Also wir haben auch viele Ängste vor Unwirklichkeiten, also dass ein Kind entführt wird, dass mein Kind vom Baum fällt und irgendwas passiert. Also wir haben.
Aber das kann doch passieren. Das ist doch eine berechtigte Angst eigentlich, oder?
Also die mit der Entführung ist tatsächlich in so geringen Ausmaß, wenn man das statistisch sieht, ist das eine sehr unwahrscheinliche Situation, wo man natürlich immer sagen muss, rechtfertigt, dass das Ganze was gemacht wird, dass ich mein Kind track, dass ich mein Kind eine Smartwatch gebe, um die 24 Stunden erreichen zu können, um zu wissen, wo sie sind. Rechtfertigt das tatsächlich, wenn man es mal statistisch anschaut, dass ein Kind vom Baum fällt, ist völlig normal, das gehört dazu, um auch Höhe und so weiter abzuschätzen. Und ja, auch wenn man sich mal den Arm bricht, das sind einfach Teile, die normal sind. Das versuchen wir zu umgehen. Beide Elternteile arbeiten, wir haben gar nicht mehr die Zeit. Wir trauen auch unseren Kindern immer weniger zu. Und wir geben unseren Kindern, wenn man so will, auch immer Paradoxsituationen oder Dilemmasituationen. Ich will das mal an einem Beispiel ausmachen, damit es verständlich wird. Also parallel zu dieser Studie der Pädagogen haben wir auch Eltern befragt zu ihrem Erziehungsverhalten. Und haben auch die Eltern befragt, auf was sie denn Wert legen. Und wir haben die Pädagogen befragt, auf was glaubt ihr denn, dass die Eltern Wert legen? Und das hat überhaupt nicht gematcht. Also das, auf was die Eltern Wert legen, kommt anscheinend bei den Pädagogen überhaupt nicht an. Aber was noch interessant war, dass die Eltern ihre Kinder im Durchschnitt sehr stark, oder wenn man so will, weit überdurchschnittlich eingeschätzt haben. Wenn wir jetzt mal die Gaußsche Normalverteilung nehmen, eher ganz weit rechts am Spektrum.
Alle hochbegabt.
Ja, mehr oder weniger. Man hat das immer mit sich selber verglichen. Also ich konnte noch nicht mit 8 bis 10 zählen auf Englisch. Naja, aber es kann halt jeder mit 8. Das wird immer schön ausgeblendet. Also ich suggeriere auch immer meinem Kind permanent, das, was du machst, ist weit überdurchschnittlich. Und mein Kind sieht aber permanent, dass das die anderen ja aber auch können. Das ist so eine Folge. Und wir fotografieren alles. Wir geben unseren Kleinkindern schon das Gefühl, schau mal, dieses das, was du machst, ist so viel wert, das muss ich dokumentieren. Da mache ich ein Handyfoto. Das muss ich der Oma zeigen. Das muss ich der ganzen Welt zeigen. Das muss ich WhatsApp-Status-Nachrichten zeigen. Und ich sage, mach das bitte nochmal, ich mache ein Video. Und damit suggeriere ich ja mal permanent mein Kind, das, was du machst, ist so dokumentationswürdig, dass ich das auf jeden Fall für die Nachwelt dokumentieren muss, unabhängig, ob ich das anschaue. Wir hatten ein Befragter hatte zum Beispiel 4000 Bilder von seinem dreijährigen Kind. Das heißt, da wurde jeder Tag mehr oder weniger dokumentiert. Auf jeden Fall suggeriere ich das permanent, was du machst, ist weit über dem, was die anderen machen. Jetzt kommt mein Kind mit 8, 9 oder 10 spätestens auf mich zu und sagt, ich möchte ein Handy haben. Ja, um Gottes Willen, bevor mein Kind eine Außenseite wird, kaufe ich ein Handy. Das haben uns alle Eltern berichtet. Immer die Gefahr, die Angst, mein Kind könnte ein Außenseiter werden. Theoretisch, wenn ich jetzt da ganz objektiv rangehe, ist ja mein Kind ein Außenseiter, wenn es weit überdurchschnittlich ist. Dann interessiert mich doch gar nicht der Durchschnitt. Und das ist jetzt genau das erste Dilemma, was die Eltern aufbauen, weil das ist unlogisch. Also ich gebe jetzt mein Kind ein Handy, weil alle anderen das auch haben. Ich traue mein Kind überhaupt nicht zu, in der Außenseiterrolle überhaupt nur zu performen. Klammer auf, auch wenn es nur 20% sind, habe ich das Gefühl, mein Kind kommt zu spät, deswegen muss ich sofort eins kaufen. Das passiert und jetzt ist mein Kind, wird quasi mehr oder weniger in vielen Situationen jetzt suggeriert, das ist vielleicht ganz, ganz wichtig, so zu sein wie der Mainstream. Oder in anderen Worten, du wirst dein Leben lang hinter dem Mainstream herlaufen, weil du ja nie derjenige warst, der das als erstes hatte, sondern du musst immer schauen, was die anderen hatten und das, obwohl du überdurchschnittlich bist. Also baue ich ein Dilemma auf. Naja, mit dem Handy gehe ich in Social Media und sehe wenig Reichweite, wenig Follower, wenig Likes. Ich bin ein Niemand. Und dadurch haben die Eltern ein schönes Dilemma aufgebaut. Das ist nur einer von ganz, ganz vielen Facetten, weil wir viele Bereiche, vor allem in Social Media oder auch die Wirkung von uns auf Social Media gar nicht berücksichtigen. Wir haben die erste Generation an Eltern, die mehr oder weniger in der Jugend schon mit Social Media bespielt oder mit im Smartphone bespielt worden ist. Und für die hat die digitale Antwort viel näher ist als zum Beispiel die der Eltern. Da haben wir einen richtigen Bruch. Die heutigen Eltern fragen in der Regel nicht die Großeltern, was sie zu machen haben, sondern das Internet. Das ist der Ratgeber Nummer 1. Und man braucht im Schnitt 3 bis 4 Minuten, um das Extremste gefunden zu haben, dass mein Zeckenbiss das Kind tötet. Gleichzeitig weiß ich aber, das muss nicht unbedingt stimmen. Und ich schaue aber dennoch wieder. Also es ist ein permanentes sich verunsichern, schauen, was die anderen machen. Und so wachsen eben die heutigen Kinder auf. So muss man es vorstellen.
Warum fragt man die eigenen Eltern, sprich die Großeltern nicht, weil man den aufgrund ihres Lebensalters gar nicht mehr zumutet oder gar nicht mehr zumisst, auf dem aktuellsten Stand der Erkenntnisse zu sein? Oder warum hat es aufgehört, dass man seine eigenen Eltern fragt? Man hält sie für inkompetent.
Ja, oder zumindest sind die Tipps zu analog, zu nicht nachvollziehbar und das ist der Google mir näher. Und Google spuckt mir ganz andere Dinge aus, eine ganz andere Vergleichbarkeit. Und das sehen wir, dass da sehr wenig ihre Großeltern oder ihre Eltern in dem Fall fragen. Und wir haben auch weniger als 1% Drei-Generationen-Häuser in Deutschland, wo auch Großeltern, Eltern und so weiter in einem Haushalt leben. Auch das findet weniger statt, deswegen gibt es da weniger Räume. Wir sehen aber gleichzeitig, dass Großeltern heute auch einen anderen Lebensstil haben, wie noch die Großeltern vor einigen Jahren. Das heißt also, man...
Die sind selber weg. Die sind auf Mallorca und gar nicht in der Gegend.
Unterwegs, sie fühlen sich selber fit. 75 ist ja kein Alter mehr heute. Da kann man noch alles machen, neues Hobby. Und das kostet natürlich auch Zeit. Und Enkelkinder gerne, aber nicht mehr 24/7. Und da hat sich halt sehr viel verschoben. Und wir müssen halt bestimmte Dinge damit einpreisen. Ich will es gar nicht werten. Wir müssen aber das halt mit berücksichtigen in unserer ganzen Betrachtung.
Mhm. Was glauben Sie denn, wird mit den Kindern auf längere Frist passieren? In jeder Generation gibt's irgendeine Form von Fehlentwicklung bei Kindern und es wächst sich, wie man so schön sagt, dann im Zweifel heraus, weil doch die Sozialisierung der Mensch vergleichsweise resilient ist, auch gegen schädlichen Einfluss von Umweltfaktoren. Glauben Sie, das kann sich herauswachsen?
Herr Käse, hätten wir das, hätten wir keinen Generationeneffekt, sondern einen Alterseffekt. Dann hätten wir halt einfach, jetzt sind die Jungen so und die passen sich dann wieder an und dann haben wir überhaupt keinen Generationeneffekt. Also wir können nur vom Generationeneffekt sprechen, wenn das, was jetzt passiert, unabänderlich ist und diese Menschen das noch im hohen Alter haben. Sonst haben wir keinen Einfluss, sonst haben wir einfach einen Alterseinfluss, der sich auswächst. Dann haben wir überhaupt keine Generation Z, Alpha oder wie auch immer Thema. Es gibt gewisse Dinge, wo ich davon ausgehe, dass sich das gar nicht mehr auswächst. Das ist zum Beispiel die Digitalisierung. Das heißt, die digitale Denke. Also ja, mir ist halt die digitale Welt viel näher als die analoge Welt. Es fällt Kindern heute oder Jugendlichen extrem schwer, Menschen anzurufen, die sie nicht kennen. Menschen anzusprechen, die sie nicht kennen, weil ich auch sehr, sehr viel über das Smartphone einfach lösen kann. Also ist mir der Gedanke erstmal näher und der bleibt erstmal, weil die digitale Welt immer breiter wird. Wir haben heute Jugendliche und Kinder, die sich ein Leben ohne Smartphone und Social Media gar nicht mehr vorstellen können. Die hatten nie ein Wochenende ohne. Das heißt, also diese Vorstellung ist nicht da und da kann es auch keine Gegenbewegung geben. Da gab es auch keine, das kann sich mal irgendwie wieder ausschleichen. Die hatten dieses Konzept nicht und das müssen sie sich jetzt mühevoll erarbeiten. Also auch mühevoll mit anderen Menschen zu sprechen, die ich nicht kenne. Wenn ich es aber umgehen kann, werde ich es wahrscheinlich auch umgehen. Das sehe ich an vielen, vielen Stellen. Also wenn irgendwas nicht funktioniert, dann versuche ich die Lösung sofort wieder im Internet zu finden und nicht in der analogen Welt. Die blende ich halt eben in irgendeiner Form aus. Während die älteren Kohorten, also die, ich nenne die immer analog geprägten, tatsächlich, wenn irgendwas im Netz nicht funktioniert, sehr schnell die Umgebung mit in Betracht ziehen und darauf quasi in irgendeiner Form Lösungsansätze suchen. Beispiel, Zug fällt aus. Was machen junge Menschen? Die schauen sofort auf die App. Wenn die nicht funktioniert, versuchen sie, das ist mir selber passiert, dann das Handy von jemand anders zu nehmen, um da dann quasi den Weg wieder zu bekommen. Der Fahrplan ist gar nicht sichtbar für die und ich zum Beispiel würde sofort auf den Fahrplan schauen, was aber tatsächlich in der Deutschen Bahn jetzt auch nicht sinnig ist, darauf zu schauen. Aber das meine ich, also man nimmt die Umgebung halt ganz anders wahr oder reagiert darauf. Das sind nur kleine Kleinigkeiten, aber wir haben jetzt mit KI und ChatGPT und Co. haben wir natürlich auch ein exponentielles Wachstum in die Richtung. Das heißt also, da werden sich Veränderungen immer schneller geben. Das heißt, für Kinder ist es schon, oder die jetzt danach kommen, vielleicht gar nicht mehr logisch zu googeln, sondern sofort ChatGPT zu fragen, der Antworten gibt und diese Antworten zu verifizieren. Ich habe es ja nie anders kennengelernt. Ich will mal ein Beispiel noch nennen im Kleinkindbereich, wo das vielleicht noch deutlicher wird. Als Sie vielleicht 5 oder 6 Jahre alt waren und Ihre Eltern Fragen gestellt haben, dann gab es nicht für alles immer eine Antwort. Und dann musste man das Lexikon zu Rate ziehen, man musste schauen und irgendwie war dann die Antwort auch müßig, irgendwie dann die zu bekommen. Ein heute 5-Jähriger fragt zum Beispiel Sie, wie hoch ist der 3. Berg der Erde? Und Sie sagen, vielleicht weiß ich nicht. Und dann sagt das Kind unverständnisvoll, ja, dann frag doch Google. Dann schau doch in Google nach. Das heißt also, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo ich eigentlich permanent Antworten kriegen kann, im Hier und Jetzt. Ich kann alles sofort anschauen. Ich muss nicht mehr geduldig auf irgendwas warten. Das heißt, ich habe eigentlich auch fast nie gelernt, Orte der Langeweile geduldig zu copen, also Bewältigungsstrategien zu entwickeln, weil ich ja alles im Hier und Jetzt anschauen kann. Ich muss nicht einmal, wenn ich eine Serie anschaue, langweilige Folgen anschauen, sondern ich kann immer die Lieblingsfolge repetitiv 27 Mal hintereinander anschauen und hier am Jetzt. Das heißt, ich habe permanent die Bedürfniserfüllung. Und das ist für viele Kinder mittlerweile ganz schwer, ja, aus dem Fenster zu schauen, sich zu langweilen, weil die immer gewohnt sind, ein Tablet zu bekommen, sobald es langweilig wird. Dadurch lerne ich aber permanent external bespielt zu werden. Das heißt, das Internet ist immer dafür verantwortlich, mich zu entertainen. Ich nehme nicht mehr die Umgebung als solches wahr, auf jeden Fall diejenigen, die eben so groß werden, dass ich selber die Umgebung mitbespielen kann. Und dadurch wird die Umgebung auch ein Stück als ohnmächtiger wahrgenommen oder also zusammengefasst, Mama, mir ist langweilig. Du oder das Internet müssen dafür sorgen, dass mir nicht mehr langweilig ist. Ich komme gar nicht mehr auf die Idee, selber diese Langeweile zu bekämpfen.
Jetzt muss ich gleich mal nachschauen, Herr Maas, was der 3. Berg der Erde ist. Weiß ich nicht auswendig, gucke ich nachher im Netz nach. Aber vorher, oder wissen Sie es gerade?
Nee, das habe ich jetzt
nur. Das gucken wir nachher im Internet nach.
Ich weiß, dass es K2 ist. Ich weiß noch, aber, dass Nummer 2 ist.
K2, das werden wir nachschauen. Wir sind uns unsicher und wir schauen nachher nach. Ganz bestimmt.
Schau uns doch mal Generation. Wir haben auch jetzt schon diesen Drang, ne?
Natürlich habe ich den Drang, ja, das wird angewöhnt. Nochmal zur Generation Z und Alpha. Sie sagen, die Unterscheidung zwischen beiden Generationen ist nicht immer scharf und vielleicht auch gar nicht immer sinnvoll. Ja. Aber Generation Z, der schreibt man zu, auf Selbstverwirklichung und Sinnsuche zu fokussieren und zu optimieren. Was glauben Sie, wird denn diese Generation Alpha, die Sie untersucht haben, dann hinterher als Selbstoptimierungsziele haben? Wird das auch Selbstverwirklichung und Sinnsuche sein?
Also ich sehe die Sinnsuche bei jeder Generation, nur nicht bei der Generation Z. Da sehen wir allein die statistischen Daten der Überstunden. Also wenn ich doch sinnhaft in der Arbeit bin, dann bin ich doch in der Regel auch intrinsisch motiviert und schaue nicht auf die Uhr. Wenn ich aber doch pünktlich gehe, eine Viertelstunde vorher schon schaue, dass jetzt ist 16 Uhr, jetzt muss ich gehen, dann finde ich das ein bisschen fragwürdig mit der Sinnsuche und das würde auch allen anderen unterstellen, sinnfrei gearbeitet zu haben. Also das sehe ich zum Beispiel nicht. Das ist was tatsächlich rein interpretiert wird, weil es einfach bequem ist zu sagen, nee, ich will was mich erfüllt. Am Ende des Tages sind es die gleichen Kriterien wie bei allen anderen Generationen.
Selbstverwirklichung, stimmt das denn für die Generation Z?
Das, schauen Sie, das ist natürlich auch ein Luxus, in dem ich groß werde. Also wenn ich mir das aussuchen kann, ich kann mir heute auf dem Arbeitsmarkt natürlich sehr viel aussuchen. Es steht ja für viele der Arbeitsmarkt recht günstig, sage ich mal. Und natürlich steigt da mein Anspruch. Der ist aber eher auf dem Arbeitsmarkt bezogen als auf die Generation. Ich sehe da jetzt ganz wenig intrinsische Motivation von sich heraus, da auch mal was zu machen, auch mal dran zu bleiben, auch mal, wenn es unangenehm wird, dran zu bleiben, sondern ich sehe eher mal aus dem Vollen schöpfen. Also so eine Art 4 auf Best Option oder Optionsdepression, die sehe ich eher und die äußert sich halt eben so und ältere Menschen interpretieren dann oft an rein, die sind so kritisch oder die schauen so auf den Sinn. Nö, die sind im Endeffekt anspruchsvoller, weil sie sich's aussuchen können. So an der Stelle. Die Selbstoptimierung sehe ich bei allen Menschen, also unabhängig von der Generation. Es ist nur, dass die Technik wir alle in unterschiedlichem Alter halt einfach unterschiedlich erleben. Das heißt also, die jüngeren Menschen, für die ist es völlig normal, dass die Eltern permanent aufs Handy schauen oder permanent auch übers Handy bestimmte Dinge befriedigen können und dadurch eine sofortige Lösung haben. Und das kann man natürlich als Selbstoptimierung sehen, aber da ich als junger Mensch, für mich ist es die Umgebung, die ich so wahrnehme, ist es eigentlich was Intuitives. Ich kann es quasi gar nicht mehr weglöschen. So wie Sie jetzt vielleicht Buchstaben oder Zahlen aus dem Alltag nicht nehmen können.
Und der Generation Alpha, würden Sie jetzt welche Hauptcharaktereigenschaften zuschreiben, wenn die mal älter sind, wenn die in den 20ern sind? Wie werden die dann sein?
Also das Thema ist mit dieser Geduld, das wird ein Thema sein, das uns noch lange beschäftigt, dass die eben sehr, sehr ungeduldig sind, sofort etwas möchten und dass heute in der Erziehung sehr viel eingepreist wird. Das heißt also, es wird alles incentiviert. Das heißt, ich möchte etwas und dann, ich möchte von meinem Kind was, aber du kriegst dann was. Also wir hatten da Studien mit der Uni Brisbane Studien gemacht und haben die uns erzählt, zum Beispiel, es gibt viele Eltern, die sagen, wenn das Kind heute Abend 3 Minuten lang Zähne putzt, darfst du danach Süßigkeiten essen. So als Belohnung. Also so unlogische, unwirkliche Logiken. Ich preise quasi alles, ich intensiviere alles. Und das sehen wir auch heute bei den Nachwuchskräften. Was kriege ich? Was steht mir zu? Nicht, was bringe ich? Was mache ich? Sondern es geht tatsächlich immer um die Peripherie der Arbeit. Und dann kann die Arbeit schon gar nicht mehr erfüllend oder sinnhaft sein, wenn ich einfach frage, wie viel Urlaub steht mir zu? Wie lange muss ich arbeiten? Kann ich remote arbeiten?
Und das sind, also die Arbeit ist die Qual, alles andere ist dann Kompensation für die Qual. Aber Qual, die Arbeit als Sinnerfüllung, als Selbstverwirklichung im klassischen Sinne, im Arbeitssinne, ist gar nicht damit gemeint.
Ja, genau. Das sehe ich da eben nicht. Und da können wir die ganzen Daten anschauen. Wir haben den höchsten Anteil auch von Krankmeldung durch psychische Krankmeldungen, auch oft Aggravationen und so weiter. Also ich sehe diese Sinnsuche so nicht. Also konnten wir nie belegen.
Was bedeutet denn steigende Ungeduld, die Sie ja bei Generation Alpha, aber auch vielleicht bei anderen entdecken, für den weiteren Lebensverlauf? Was bedeutet das eben, wenn ein Mensch älter wird, erwachsen wird, für das Leben? Und was bedeutet das für die Gesellschaft, wenn wir ungeduldiger werden?
Naja, wir können schlechter innehalten. Wir haben das auch gemerkt während der Corona-Pandemie. Wir mussten relativ schnell in der digitalen Welt alles kompensieren. Also uns fällt es immer weniger leicht, innezuhalten, mal nichts zu tun, Langeweile auszuhalten. Aus Langeweile kommt ja auch sehr viel Energie, sehr viel Kreativität, intrinsische Motivation. All das wird ja den Kindern, wenn man so will, auch sehr stark unterminiert, indem ich ja permanent sie bespiele. Wenn es die digitale Welt nicht kann, dann bin ich als Elternteil sehr schnell dabei, mit meinen Kindern irgendwo schnell hinzugehen. Dadurch lernen Kinder natürlich nicht mehr von sich heraus, das zu machen. Klammer auf, nicht alle, Klammer zu. Und genau die da eben, keine Ahnung, wir schätzen so zwischen 15-20%, die eben nicht dafür vulnerabel sind, die wären extrem erfolgreich, alle anderen eben nicht. Also da wird sich nochmal so eine Spaltung abzeichnen. Das wäre so eine Zukunftsprognose, die wir sehen. Wir sehen aber auch, dass KI immer größere Räume einnimmt und da gehen wir auch davon aus, dass Menschen, die sehr gut sind, die sehr fit sind, die Sachen sehr schnell kombinieren können, dass die durch KI besser werden, die anderen aber mit der KI nichts kompensieren können, sondern ein bisschen auf der Strecke bleiben. Ich versuche es mal zu übersetzen. Als der Taschenrechner erfunden worden ist, sind die Spitzenmathematiker besser geworden, aber die schlechte Mathe waren, konnten mit dem Taschenrechner nichts kompensieren. Und das ist ein bisschen ein Trugschluss, den wir sehen, dass die Digitalisierung uns viel abnimmt. Ganz im Gegenteil, wir müssen tatsächlich in Social Media noch resilienter sein, in der analogen Welt, um in der digitalen zu bestehen. Und wir müssen ein viel größeres Verständnis haben, um die Digitalisierung auch effizient genug zu nutzen.
Das berühmte Cookie-Experiment, Daniel Kahnemann, im schnellen Denken, langsamen Denken, führt darauf aus, testet ja Kinder, Sie kennen das Experiment viel besser als ich, aber versuch's mal laienhaft zu beschreiben. Psychologe sagt dem Kind, hier ist ein Cookie im Zimmer, wenn du es schaffst, eine Viertelstunde auszuhalten, ich gehe jetzt raus, ohne den Cookie aufzuessen, kriegst du hinterher noch einen. Und die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Kinder, die sich zurückhalten können, um den zweiten Cookie zu kriegen, im Leben erfolgreicher sind, weil sie ihr unmittelbaren Trieb, den Cookie jetzt aufzuessen, beherrschen können, um zugunsten des größeren Ziels, nämlich einen zweiten zu bekommen, sozusagen auszuharren. Und das zeigt sich im weiteren Lebensverlauf, dass diese Fähigkeit, den unmittelbaren Impuls zu unterdrücken, tatsächlich sich in Erfolg auszahlt hinterher. Wenn man ein solches, oder werden solche Experimente heute noch gemacht? Und wenn ja, was kommt dabei heraus?
Also dieses Experiment ist ja sehr gut untersucht worden, vor allem in der Pädagogik. Ja, es werden immer wieder viele gemacht. Es werden sehr, sehr viele Experimente jetzt in Cyberraum gemacht, also im Internet, vor allem, weil wir da unglaublich viele Daten haben. Also einfach nur, dass wir es mal gehört haben. In Deutschland haben etwa über 99% der 18-Jährigen ein Smartphone, mit denen sie mehrere Stunden täglich auf Netz sind. Etwa 90 bis 95 Minuten auf TikTok, mal nur so eine Anzahl. Zwischen 95% und 97% der Generation Z folgt freiwillig Influencer. Das sind alles Daten, die wir in so einer Anzahl noch nie hatten. Also nicht früher jeder ein Gameboy oder ein Walkman. So, also das ist tatsächlich enorm und dadurch haben wir auch sehr viele Daten, die man gut nutzen kann an der Stelle. Natürlich haben die Social Media Hersteller noch bessere Daten, aber dadurch kann man jetzt natürlich viel nutzen und es wird tatsächlich sehr viel untersucht. Also es wird diskutiert, jetzt wird das NECI ICD-11 Internetspielsucht mit aufzunehmen, auch als Unterkategorie Internetpornosucht und so weiter. All diese Dinge finden jetzt statt, also die finden jetzt auch im pathologischen immer mehr Raum und werden dadurch immer ernster genommen, ja.
Abschließende Frage oder abschließender Themenbereich. Jetzt müssen Unternehmen mit dieser neu heranwachsenden Generation Alpha irgendwie zurechtkommen. Und zwar einerseits müssen sie ihnen als Produzenten Konsumgüter liefern, mit denen diese Leute etwas anzufangen wissen. Auf der anderen Seite müssen sie die irgendwie bei sich im Unternehmen integrieren, um neue Arbeitskräfte sozusagen zu finden, aufzubauen. Was raten Sie Unternehmen bei dieser doppelten Fragestellung? Was produziere ich als Produzent, damit ich das den Leuten verkaufen kann? Und B, was mache ich mit den Leuten, wenn ich sie beschäftigen möchte?
Fangen wir mal mit dem zweiten an. Also die ich beschäftigen möchte, das sind ja keine Außerirdischen, die sind ja so geworden, wie wir es wollten. Das heißt also, die sind innerhalb der gesellschaftlichen Sozialisation, die wir eben so wollten. Diese Effizienzsteigerung kam von uns. Smartphone und Social Media kam von uns Älteren, nicht von den Kindern, die sind da eben reingewachsen. Wenn ich meinem Kind ein Smartphone gebe, muss ich halt wissen, was das Kind damit macht. Und jetzt ist es so in der Arbeit, die lernen unglaublich schnell, wir müssen nur Räume schaffen, die das zu ermöglichen. Wenn wir uns zu schnell lustig machen oder zu schnell echauffieren, was kommt denn da und die können alle nichts, dann wird das nicht möglich sein. Also das heißt, wir müssen Räume schaffen, wir müssen an vielen Punkten geduldiger sein, wir müssen Brücken schaffen, die da zu integrieren. Und wenn da ein Ausbilder oder ein Vorgesetzter keine Lust auf die Jüngeren hat, dann ist der quasi nicht mehr als Ausbilder geeignet. Auch das müssen wir sagen. So wie ein Bademeister, der jetzt plötzlich ein Schwimmbecken zu verantworten hat und vorher nur Nichtschwimmer und er war Nichtschwimmer, dann ist er halt nicht mehr geeignet dafür. Das muss man sagen.
Also oder der Bundestrainer muss die Sprache der Mannschaft sprechen. Und wenn er den Zugang zu der jungen Generation nicht mehr findet, dann ist er ein schlechter Bundestrainer.
Ja, zum Beispiel.
Da wird nicht die Mannschaft getauscht, da wird der Trainer getauscht.
Genau. Und da muss man eben stark drauf achten und ich muss eben diese Räume schaffen. Ich würde aber allen Unternehmern raten, dadurch, dass der soziodemografische Wandel jetzt so enorm ist, versuchen die irgendwie krampfhaft Personaler immer eine Quantität aufrechtzuerhalten. Das heißt also, man lädt dennoch noch 4 oder 5 Leute ein, obwohl 2 davon gar nicht brauchbar wären, weil die Bewerbung voller Rechtschreibfehler waren, aber ich kriege halt keine anderen, darum lade ich den noch ein. Würde ich nicht machen, ich würde von vornherein auf Qualität achten, ich würde nur die Besten nehmen, von denen, die ich kriege, und wenn ich keine guten kriege, dann würde ich niemanden einstellen und den Rekrutierungsprozess optimieren. Aber ich würde niemanden nehmen, wo ich sage, den finde ich so semi, der ist so irgendwie von den 10 Schlechtesten den Besten, den stelle ich jetzt mal ein, weil dann reagieren alle anderen in der Gruppe auch auf den so. Auch der Vorgesetzte reagiert so.
Aber die Bewerbung ohne Rechtschreibfehler kommt wahrscheinlich von dem, der ChatGPT benutzt hat, und die mit Rechtschreibfehlern von dem, der es nicht benutzt hat.
Ja, oder so. Aber selbst dann, ich meine, es gab auch früher Menschen mit Rechtschreibfehlern, die sich beworben haben, die sind aber sofort aussortiert worden, die waren gar nicht visibel. Mhm. Aber heute nehmen wir der doch ernster, wir laden die ein, wir geben denen eine Chance und wundern uns, was dann so kommt. Und das liegt eigentlich mehr an uns als an den Bewerbern. Also das muss man schon auch so sehen. Das heißt, also ich würde die Qualität wieder hochhalten, das ist auch für die Gruppendynamik insgesamt besser. Und wenn ich jemanden einstelle, den ich gut finde, dann agiere ich eben so. Ich brauche halt doch sehr viel Geduld. Ich muss die Wertung komplett rausnehmen. Das ist so, die sind einfach tatsächlich ein Stück anders sozialisiert, aber nicht ganz ohne unsere Beteiligung. Das muss man halt immer wieder dazu sagen. Und wenn ich das eben gemacht habe, dann habe ich auch die Muße, mich da, weil man muss sich schon manchmal auf die Lippen beißen, geht uns ja auch nicht anders. Aber wenn ich da jemanden habe, von dem ich dann doch überzeugt bin, dann habe ich auch die Muße. Und das ist erstaunlich, wie schnell die lernen, wie schnell man die anpassen, also denen das beibringen kann, wenn man sich da nur drauf einlässt. So, und auf die Produkte, auf die Produkte bezogen, wir sehen, dass Trends immer schnelllebiger werden. Das hat ganz viel damit zu tun, aus zwei Gründen. Wir werden wohlhabender, es können sich immer mehr im mittleren Segment etwas leisten. Also stellen Sie sich vor, ich gehe heute auf den Arbeitsmarkt, ein Haus oder ein tolles Auto ist für mich utopisch, aber im mittleren Segment bin ich komplett gesättigt. Ich habe ein Smartphone für 1000 Euro, ich habe eine Smartwatch für 500 Euro, ich habe schon mal eine Fernreise gemacht, ich wohne noch bei meinen Eltern, ich werde irgendwann mal ein Haus erben, meine Eltern wohnen in München Mitte, das ist 6 Millionen wert. Was bitteschön ändert meine Arbeit daran? Wenn ich kein Haus erbe, was bitteschön ändert meine Arbeit daran? So denken halt mittlerweile viele, das heißt also, da werde ich nicht mehr viel reisen können. Und bezogen auf die Produkte sehen wir, dass eben viele eben sich im mittleren Segment viel leisten können und durch Social Media gehen Dinge sehr schnell viral, dass Trends schnelllebiger werden. Die kommen, gehen schneller, wie so exponentiell steigt das und dann gehen die auch wieder weg. Das sehen wir bei ganz, ganz vielen Trends, vor allem so TikTok-Trends, die dann einmal um den Planeten gehen und einen Monat später interessiert es niemanden mehr. Und früher waren diese Trends schnell langlebiger. Also man konnte dann, es hat länger gebraucht, bis dann auch der Letzte das hatte und man entschieden hat, jetzt ist es nicht mehr in. Es ist heute halt alles viel, viel schnelllebiger. Das sind solche Themen. Nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen sehen wir das. Und das ist natürlich, das macht natürlich Dinge erstmal schwieriger. Schwieriger auch vorherzusehen. Das macht auch schwieriger, darauf zu reagieren oder zu agieren. Und da muss man eben flexibler werden an der Stelle und schauen, ob vielleicht die junge Zielgruppe immer das Richtige ist. Wir haben eine absolute Überalterung. Wir haben eigentlich, wenn man so will, die kaufkräftigsten Leute sind eher die Älteren, die Best-Ager. Ob ich nicht auch in die Richtung gehe, weil die sind auch treuer, also regeltreuer im Verhalten. Die ändern ihr Verhalten weniger schnell und da könnte ich quasi auch Produkte besser platzieren. Das ist aber nur so ein Gedanke.
Allerletzte Frage ganz kurz. Wenn Sie sich's frei aussuchen könnten, die gute Fee kommt, in welchem Jahr wären Sie gerne geboren?
Also, das ist sehr kontrafaktisch. Da ich ja wahrscheinlich dann, wenn ich irgendein Jahr jetzt nennen würde, mich da wieder anpassen würde, würde es tatsächlich so lassen, 1979.
1979. Na, es gibt ja welche, die werden gerne zu Goethe-Zeiten geboren, hätten aber nicht gern die Zahnschmerzen gehabt, die
ja,
Goethe
genau,
hat.
Ja, genau, genau das meinte ich. Oder die auch unhygienisch oder das Essen oder ich reise sehr gern, das gab es ja damals gar nicht die Möglichkeit. Also mit dem Pferd. Also das deswegen 1979. Ich habe eigentlich hab's ganz gut gemacht.
Haben Sie gut ausgewählt. Das wiederum haben Sie Ihren Eltern zu verdanken und Großeltern und Urgroßeltern. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren, Herr Dr. Maas. Das war hochspannend. Vielen Dank.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich merke mir, viele Eltern nehmen ihren Kindern zu viel ab und schützen sie vor zu vielen Herausforderungen. Und dadurch lernen die Kinder nicht, eigenständig zu denken und Probleme zu lösen, was langfristig zu einer eingeschränkten Selbstständigkeit führt. Jugendliche verbringen oft Stunden am Handy und verlieren den Bezug zur realen Welt. Und diese digitale Überlastung fördert eine virtuelle Identitätsbildung und kann die Entwicklung sozialer Fähigkeiten und die Abgrenzung von der Familie beeinträchtigen. Und das werden die künftigen Arbeitgeber dieser Generation sehr stark zu spüren bekommen. Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden auch an Angststörungen und Depressionen und Stress. Diese psychische Belastung entsteht oft durch den hohen Erwartungsdruck von Eltern, digitale Reizüberflutung und fehlenden Möglichkeiten. Und wenn wir mental überlastet sind, wir kennen das alle, dann hat man natürlich auch wieder eine höhere Burnout-Gefahr. Dann ist man am Arbeitsplatz überlastet, kann nicht die Leistung bringen, die man eigentlich bringen möchte.
Und ich habe folgende Punkte mitgenommen. Erstens, wir haben das gerade von dir gehört, Sophie. Die Kinder, die jungen Erwachsenen, kommen dann tatsächlich mit Defiziten in dem Berufsleben an. Auch heute gibt es schon Defizite. Menschen können nicht mehr richtig schreiben, viele können nicht mehr richtig rechnen. Und bei den Unternehmen bleibt es dann hängen, diese Fertigkeiten zu vermitteln, wenn es denn überhaupt noch möglich ist. Und nun kann es zusätzlich bei einer jüngeren Generation der Fall sein, dass Menschen auch mit Angststörungen, Depressionen, Stresssyndrom und allen möglichen anderen psychologischen Defiziten im Berufsleben auftauchen. Und wenn das dann im Unternehmen hängen bleibt, dann ist das keine gute Nachricht. Wir wollen jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen. Das kann auch alles ganz anders kommen und wesentlich besser ausgehen. Aber es lohnt sich, diesem Gedanken schon einmal näher zu treten. Zweitens, die große Verunsicherung. Rüdiger Maas hat das an einigen Stellen deutlich gesagt. Ein eigentlich paradoxer Effekt. Im Internet gibt es so ziemlich alles zu recherchieren. Man findet sehr schnell Antworten. Und genau das löst ein hohes Maß an Unsicherheiten aus. Bei den Eltern, aber auch bei den Kindern, die heranwachsen, bei den Jugendlichen, die heranwachsen. Diese Verunsicherung, die kostet Selbstbewusstsein. Die kostet vielleicht auch Stringenz im Handeln und auch das wird Auswirkungen haben auf die Wirtschaft der Zukunft. Und das führt zu dem dritten Punkt. Wie soll man Verantwortung bei Projekten im Beruf für seine jeweilige Aufgabe übernehmen, wenn man sowieso schon von Unsicherheiten geplagt wird und wenn man unter der Vielzahl von Optionen, die einem sein ganzes Leben lang zur Verfügung stand, immer schon Schwierigkeiten hatte, auszuwählen? Eine Vielzahl von Möglichkeiten zu haben, das ist ja eigentlich ein guter Zustand, ist etwas anderes, als die richtige, hoffentlich richtige Entscheidung unter diesen vielen Möglichkeiten treffen zu können. Das ist eine soziale Fähigkeit, die man eigentlich im Laufe seiner Sozialisierung, seines Berufsweges, seines Lernweges lernt, aber wo es Defizite in Zukunft geben kann. Also, vierter Punkt, wer heute Kinder erzieht oder irgendeinen Einfluss nehmen kann auf die Erziehung von Kindern, der sollte sich vielleicht, das haben wir in dem Gespräch gehört, ein Herz nehmen und den Kindern mehr Freiraum lassen. Und wenn sie mal vom Baum fallen, hat Rüdiger Maas gesagt, dann sind sie halt vom Baum gefallen. Wenn der Arm dabei bricht, dann ist der Arm halt mal gebrochen. Aber das gehört zur Kindheit dazu. Man fühlt sich eigentlich schon so richtig schlecht, wenn man das hier jetzt so nochmal nachspricht. Aber das gehört wahrscheinlich auch zum Heranwachsen und zum Unabhängigwerden mit dazu.
Und das war der Hype-Podcast für diese Woche.
Genau, das war er. Wir hören uns wieder am kommenden Dienstagmorgen um
5.55 Uhr. Bis dahin, tschüss.
Bis dann, tschüss.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.